Und im 36. Vers stellt Arjuna die wiederum berechtigte Frage, aber wodurch getrieben sündigt der Mensch selbst gegen seinen Willen, o Vashneya, gleichsam wie durch Gewalt gezwungen? Ja, denn letztendlich will ja keiner böse sein. Ja. Im Buddhismus gibt es so eine Aussage, dass es nicht das Böse gibt, sondern es gibt Dummheit, Egoismus und, ach, was war das dritte? Dummheit, Egoismus und Faulheit, genau. Und eine Kombination aus denen ist dann natürlich bösartig. Ne? Selbst der böseste Mensch des letzten Jahrhunderts, Adolf Hitler, wollte eigentlich nicht böse sein, sondern in seinem Wahn hat er gedacht, tatsächlich, dass er was Gutes tut. Aber es war eine ganz schlimme Kombination eben von Egoismus, Faulheit und vor allen Dingen Dummheit, die ihn zu diesen Handlungen getrieben hat. Und so will kein Mensch Böses tun, aber es gibt irgendwie Kräfte im Inneren, die einen dazu verleiten. Ja? Kein Verbrecher will eigentlich Böses tun, ja? Sondern er hat irgendwelche Kräfte in sich, die ihn dazu verleiten. Ja? Und das sind Kräfte, wie wir gleich hören werden, die letztendlich aus den Wünschen herauskommen. Also Krishna sagt dann hierzu im 37. Vers: Es ist der Wunsch, es ist der Zorn, entstanden aus der Eigenschaft Rajas, alles verzehrend und sündevoll. Erkenne dies als den Feind hier in dieser Welt. Also mit Wunsch, ja, dieses Wort, was dort benutzt wird, Karma, kann man aber auch mit Verlangen übersetzen. Ja, also das stetige Verlangen nach Objekten oder nach Sinnesbefriedigung. Ja, das ist das, was die Wurzel ist, woraus dann eben sündhaftes Handeln entsteht. Und wenn ein Wunsch, ein Verlangen nicht befriedigt werden kann, dann entsteht daraus Zorn. Und der Zorn ist es, der dann dem Menschen die Kontrolle verlieren lässt und dazu führt, dass er sündhaft handelt. Sündhaft handeln heißt natürlich in diesem Zusammenhang der Bhagavad Gita eben so zu handeln, dass man Karma aufbaut, ja, positives oder negatives, sei mal dahingestellt, aber dass man Karma aufbaut und sich dadurch immer mehr an diese Welt bindet. Ne? Denn immer wenn ich eine Handlung vollziehe, die ein zukünftiges Erleben generiert, binde ich mich dadurch noch mehr an diese Welt. Ja? Und das ist, wie wir im ersten Abschnitt des dritten Kapitels gehört haben, können wir umgehen, wenn wir handeln, als Opfer. Nicht mehr handeln, um für uns etwas zu erreichen, nicht mehr handeln, um aus einer Identifikation heraus, sondern eben handeln als Dienst an das große Ganze oder als Opfer an Gott. Und dort entstehen dann eben, ja, die, wie es jetzt hier heißt, sündevollen Handlungen. Das ist eine Übersetzung des Wortes Papa. Ja. Das Wort Papa ist nicht gleich Sünde, sondern heißt im Grunde genommen Handlungen, die schlechte Wirkungen nach sich ziehen. Ja, also wenn wir mit einer guten Intuition Gutes tun, ja, dann wird es normalerweise auch positive Wirkungen nach sich ziehen. Wenn wir aber mit einer schlechten Intuition Destruktives tun, dann wird es auch negative Wirkungen nach sich ziehen. Entscheidend bei einer Handlung ist ja immer die Intention. Da gibt es dieses schöne Beispiel von einem Räuber, ja, der jemandem die Handtasche klauen will und mit dem Messer in den Bauch sticht. Ja. Der hat natürlich eine böse Absicht und eine schlechte Handlung, denn derjenige, dem er in den Bauch sticht mit dem Messer, der könnte daran sterben. Aber ein Chirurg, ja, der den Blinddarm entfernen will, ja, sticht ja auch mit dem Messer in den Bauch. Und wenn er daneben sticht, kann es passieren, dass der Patient tot ist. Ja. Entscheidend ist aber die Intention, ja, denn der Arzt will Leben retten, ja, und er hat eben eine positive Intention. Und das ist etwas, was auch ganz wichtig ist bei diesem Karma-Gedanken. Ja. Das Entscheidend ist eben die Intention und dass es eben eine konstruktive Handlung ist und keine destruktive. Und er gibt hier die Empfehlung, eben wirklich den Wunsch oder diese Begierde oder dieses Verlangen als den Feind zu sehen in dieser Welt. Und das ist natürlich für uns moderne Menschen etwas schwierig zunächst zu akzeptieren, denn wir sind sehr von unseren Wünschen geleitet. Und gerade auch diese moderne Gesellschaft ist sehr darauf angelegt, dass die Menschen ihren Wünschen hinterherlaufen. Ihr kennt das. Man sitzt da, denkt an nichts Böses, macht den Fernseher an. Plötzlich hat man das unbändige Verlangen, ein bestimmtes Waschmittel zu kaufen. Weil man dadurch sich verspricht, auch reich und schön zu werden oder so. Ja, also dennoch ist es ganz wichtig, dass wir anerkennen, dass der Wunsch oder das Verlangen nach Objekten ein wichtiger Schlüssel ist. Wie wir gleich feststellen werden, geht es darum, Wünsche auf eine sinnvolle Weise zu leben und sich eben nicht davon leben zu lassen. Obwohl auch manchmal die Rede davon ist, wörtlich Wünsche zu töten. Ja? Das ist ein bisschen drastisch ausgedrückt, denn töten können wir sie letztendlich nicht. 38. So wie Feuer von Rauch verhüllt ist, ein Spiegel von Staub und die Leibesfrucht vom Mutterschoß, so ist dies verhüllt von jenem. Also das Letzte, dies verhüllt von jenem, ja, das spielt auf den letzten Vers, vorhergehenden Vers an, und es ist das reine Sein oder das Selbst, was verhüllt wird durch den Wunsch. Und hier benutzt er eben drei Gleichnisse, die das ein bisschen genauer beschreiben. Zum Ersten, ja, ist Feuer von Rauch verhüllt. Ja, also wie das Sein eben vom Wunsch verhüllt wird. Und hier ist es so, dass der Rauch entsteht ja aus dem Feuer. Und genauso entsteht auch der Wunsch aus dem Bewusstsein heraus, ja, und verhüllt es dann. Im zweiten Beispiel, ja, ein Spiegel von Staub. Ja, der Staub kommt von außen. Ja, und genauso bekommen wir auch Wünsche von außen, so wie das Beispiel gerade mit dem Waschmittel. Ja. Das ist kein Wunsch, der von innen kommt, sondern der von außen kommt. Und das dritte, die Leibesfrucht vom Mutterschoß. Und hier spielt er darauf an, dass dass letztlich der Wunsch auch Teil des Lebens ist. Ja. Michael Ende schreibt ja in seinem Buch Unendliche Geschichte, da gibt es so eine denkwürdige Stelle, da schreibt er, folge den Wünschen, ja, um zu Glück zu kommen. Aber das ist eben ein zweischneidiges Schwert. Einerseits haben wir unsere Wünsche, ja, und wollen auch natürlich, dass wir die irgendwie befriedigen, zumindest ansatzweise, unsere Träume verwirklichen. Andererseits ist es so, ja, bei jedem Wunsch, den wir erfüllen, entstehen wieder zwei neue. Es ist wie diese Schlange von Medusa. Und es ist eben wichtig, dass wir schauen, wie wir mit unseren Wünschen umgehen und dass wir uns nicht zu sehr von den Wünschen leiden lassen, weil es uns immer mehr eben an diese Welt bindet im negativen Sinne. Denn wir wollen ja frei werden. Wir wollen letztendlich das Glück jenseits von den Wünschen erkennen. 39. O Arjuna, die Weisheit ist verhüllt von diesem ständigen Feind des Weisen in Gestalt des Wunsches, der so unersättlich ist wie das Feuer. Also der Wunsch ist so unersättlich wie das Feuer. Wir können, ja, das haben ja schon die Rolling Stones erkannt, I can't get no satisfaction. Ist einfach nicht möglich, in dieser Welt eine letztendliche Befriedigung zu bekommen. Das sehen wir bei den Reichen und Superreichen und denen, die sich alles kaufen können. Das nimmt ja nie ein Ende. Dann kauft man sich eine 30-Meter-Yacht, fährt nach Monaco, ja, und dann kriegt man eine lange Nase, weil alle anderen haben eine 50 Meter lange Yacht. Ja? Und das hört einfach nie auf, dass man sich, dass neue Wünsche entstehen. Ja? Da gibt es kein Ende. Ja? Man hat ja, es ist Gier, ja. Es ist Gier, die mit dem Verlangen zusammenhängt. Es ist ja zum Beispiel so, man hat festgestellt, dass Menschen, die im Lotto gewinnen, ja nicht glücklicher werden. Es gibt einen Moment, ne, also das kann eine Woche sein, das können auch ein paar Monate sein, wo man sehr glücklich ist, wenn man im Lotto gewonnen hat. Aber man hat Umfragen gemacht bei Lottogewinnern und festgestellt, dass die ein halbes Jahr später unglücklicher sind als vorher. Warum? Weil sie all ihre sozialen Kontakte verlieren. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, die uns glücklich sein lassen. Ich glaube, bei mir persönlich wäre das was anderes, wenn ich im Lotto gewinnen würde. Ich würde das also gut hinbekommen. Wir kommen am Ende zu den Fragen. Also, ja, bei mir wäre das was anderes. Ich glaube, ich könnte damit umgehen, im Lotto zu gewinnen. Aber tatsächlich sind die meisten nach einem Lottogewinn viel unglücklicher, weil sie eben merken, ja, dass das nur ein geringer Teil des Lebens ist, sich alles kaufen zu können, was man will. Das, was wesentlich ist im Leben, was uns wirklich glücklich macht, das kostet ja nichts. Also jetzt auch abgesehen von dem Spirituellen, ne, denn die schönsten Momente im Leben, ja, das sind natürlich die gewesen, die nichts gekostet haben. 40. Es heißt, Sinne, Geist und Verstand wären sein Sitz. Durch sie wird der Verkörperte getäuscht, da sie seine Weisheit verschleiern. Also Sinne, Geist und Verstand, ja, da sitzen die Wünsche und diese verschleiern unsere Weisheit. Wir sind ja eigentlich in unserem natürlichen Zustand schon vollkommen glücklich und vollkommen weise. Ja, aber unsere natürliche Weisheit, das, was wir Chit nennen, Wissen oder Bewusstsein, ist vollkommen verschleiert durch die Wünsche. Und wenn wir wissen, wo, also so sagt der Shankara, ja, wenn wir wissen, wo der Feind sitzt, dann können wir ihn auch schlagen. Ja, und der Feind, die Wünsche, die sitzen in den Sinnen, im Geist und im Verstand. Ja, und deswegen wollen wir im Yoga da den Fokus drauf legen, dass wir Sinne, Geist und Verstand eben beherrschen. Ja. Wobei beherrschen ein schwieriges Wort ist, kommen wir im nächsten Vers dazu. Da heißt es nämlich in der Übersetzung hier, die aus dem Englischen ins Deutsche übertragen wurde, das Englische hat Swami Shivananda formuliert, das Deutsche, ein leider verstorbener Freund von mir, Sumitra, der hat diese deutschen Texte formuliert, da heißt es im 41. Vers, deshalb beherrsche erst die Sinne, o Bester der Bharatas, und töte so dies Sündhafte, das Erkenntnis und Verwirklichung zerstört. Hier steckt in der Übersetzung das Wort beherrsche, ja, beherrsche die Sinne. Und das impliziert so einen Zwang, ja. Das Wort beherrschen ist meiner Meinung nach, ich habe das verglichen mit anderen Übersetzungen, nicht so präzise. Denn das Wort Nyamya, ja, hängt ja auch mit Niyama so ein bisschen zusammen, das kommt von ordnen, ja, oder sortieren oder strukturieren. Es kommt darauf an, ja, die Sinne und damit verbunden den Manas, den niederen Geist, zu einem besseren Funktionieren zu bringen und nicht mehr von den Sinnen abhängig zu sein, beziehungsweise von dem ständigen Wunsch, Sinne zu befriedigen. Ja. Die Sinne beherrschen heißt nicht, dass wir die ausschalten, ja, sondern dass wir wahrnehmen, was durch die Sinne an Input da ist und dass wir da entweder gleichmütig mit umgehen oder dass wir eben entsprechend handeln, aber nicht mehr, dass wir abhängig sind von diesem ständigen Verlangen, die Sinne zu befriedigen. Ja. Und auch der Begriff töte so dies Sündhafte ist auch nicht so ganz präzise, wie ich meine, denn letztendlich töten können wir es nicht, sondern wir können auch das zu einem gesünderen, besseren Funktionieren bringen und tilgen, ja, und dadurch eben ja nicht mehr Erkenntnis und Verwirklichung zerstören lassen, um bei dieser Wortwahl zu bleiben. 42. Es heißt, die Sinne sind dem Körper überlegen, der Geist ist den Sinnen überlegen, der Verstand ist dem Geist überlegen. Es ist sogar dem Verstand überlegen. Also hier eine Anleitung, wie wir letztendlich dieses Beherrschen oder Ordnen strukturieren können, nämlich dadurch, dass wir uns immer mehr auf das Selbst fokussieren. Und das ist das, was wir Unterscheidungskraft nennen, ja? In dem Zusammenhang Viveka. Ja? Viveka ist das Unterscheiden zwischen dem, was unwirklich ist und dem, was wirklich ist. Zwischen dem, was nicht das Selbst ist und dem, was das Selbst ist. Zwischen dem, was vergänglich ist und dem, was ewig ist. Und diese Unterscheidung führt uns dazu, dass wir uns immer mehr, statt mit dem Vergänglichen zu identifizieren, mit unserem wahren Selbst identifizieren. Und damit verbunden ist natürlich auch, ne, Sat-Chit-Ananda, ne, sein Bewusstsein, vor allen Dingen Glückseligkeit, dass wir immer unabhängiger werden vom Auf und Ab der Erfahrungen in dieser Welt und uns immer mehr beziehen auf das, was wir eigentlich sind, und das ist eben vollkommen zufrieden auch. Und je mehr wir uns auf das wahre Selbst konzentrieren, was, wie es hier in diesem Vers heißt, diese anderen Funktionen unseres Körpers oder unseres Wesens überlegen ist, ja, desto weniger Macht bekommen Sinne, Geist, Verstand über uns. Ja, Sinne, Geist und Verstand sind unsere Werkzeuge. Ja, und wenn wir uns aber auf das wahre Selbst, auf das reine Bewusstsein, auf das Wesentliche konzentrieren, so bekommen die weniger Macht über uns und wir können sie tatsächlich als Instrument, als Werkzeug benutzen, ohne die Kontrolle abzugeben. 43. Erkenne also das, was dem Verstand überlegen ist, sei durch das Selbst beherrscht. Und dann töte, o mächtig bewaffneter Arjuna, den schwer zu schlagenden Feind in Gestalt des Wunsches. Und er benutzt hier wieder diese Kriegsrhetorik. Ja. Ich glaube, letztendlich können wir den Wunsch nicht töten, aber wir können ihn identifizieren und dann gucken, was wir damit machen.